Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag, ich bin Julia. Entschuldigung, ich bin Jule. Ich bin Jule Reimer und ich heiße Sie willkommen. Wir gucken auf Fortschritte beim Umweltschutz, CO2-Minderungsziele, mehr Gleichberechtigung in Unternehmen. Alles dies soll nach einer Vorgabe der Europäischen Union mehr als 14.000 deutschen Unternehmen zu dokumentieren, auferlegt werden in den kommenden Jahren, entweder erstmals oder ausführlicher, nämlich in Nachhaltigkeitsberichten. Manche Wirtschaftsvertreter sprechen von einem Bürokratiemonster. Wir sprechen dazu gleich mit Gunda Röstl. Sie ist Mitglied im Nachhaltigkeitsrat, der die Bundesregierung berät und gleichzeitig in leitender Position beim Versorgungsunternehmen Gelsenwasser und der Stadtentwässerung Dresden tätig. Außerdem blicken wir heute auf den Kunststoffhersteller Covestro. Der hat Quartalszahlen vorgelegt, die nicht so gut ausgefallen sind. Wir blicken auch auf das Schicksal der DDR-Geldscheine, die derzeit im Kino eine berühmte Rolle spielen. Und gegen Ende hören wir wie immer die Kommentare der Wirtschaftspresse. Aber zuerst schalten wir in Richtung Börse, Frankfurt. Klaus-Rainer Jakisch, das Bruttoinlandsprodukt hat in den letzten 9 Monaten so eine leichte Achterbahnfahrt hingelegt, abgesackt im letzten Quartal vor Jahresende, dann wieder angestiegen und jetzt wieder ein leichter Absacker. Trotzdem herrscht verhaltener Optimismus. Worauf gründet sich Optimismus?
Ja, in der Tat. An der Börse hat man das heute wieder ignoriert, obwohl die Daten zum Bruttoinlandsprodukt nun wirklich nicht berauschend sind und noch einmal zeigen, dass die deutsche Wirtschaft in der Tat doch in einer recht starken Schieflage ist. Aber das ist ja ein Trend, den wir hier schon seit einiger Zeit sehen, dass man das hier weitgehend ignoriert. Und hier schaut man vor allen Dingen im Moment auf die Inflation. Da gibt es nachher neue Daten aus Deutschland. Voraussetzungen nach wird die Inflationsrate im Juli stabil geblieben sein im Vergleich zum Vormonat bei 2,2%. Und das sind natürlich gute Nachrichten, denn das könnte dann dazu führen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter senkt. Und so ähnlich ist es auch in den USA. Dort ist morgen die Notenbanksitzung und da hoffen sich die Anleger ebenfalls Informationen und spekulieren darauf, dass die Zinsen im Herbst, also im September, gesenkt werden. Und all das treibt den deutschen Aktienindex an. Er steht jetzt bei 18.395 Punkten. Das sind rund 74 mehr als gestern. Aber es ist auch große Nervosität. Das kann sich auch ganz schnell wieder drehen.
Aber positiv treibt den deutschen Aktienindex unter anderem Heidelberg Materials an. Was sind die Gründe?
Ja, da gab es gute Geschäftszahlen. Da hofft man auch auf die nächsten Monate, dass insgesamt dort die Geschäfte besser laufen. Denn nämlich man geht davon aus, dass sich die Bauindustrie doch weiter stabilisiert. Aber die Anleger waren nicht zufrieden. Der Aktienkurs dennoch kräftig im Minus mit rund 4%.
Und gute Nachrichten gibt's aus der zweiten Reihe. Fuchs Schmierstoffe, worum geht's da? Was produzieren die und was treibt die an?
Ja, die produzieren in der Tat Öle, Schmierstoffe und so weiter für die Industrie, insbesondere für die Automobilindustrie. Das Mannheimer Unternehmen mit über 6.500 Mitarbeitern hat ebenfalls im ersten Halbjahr sehr, sehr gute Geschäfte gemacht, insbesondere in Nord- und Südamerika. Und dieser Kurs legt um über 5% zu.
Der Kunststoffhersteller Covestro hat seine Quartalszahlen vorgelegt. Die sind allerdings schlechter als erwartet. Was sind da die Ursachen?
Ja, die schwache Konjunktur, die nicht ganz so gute Nachfrage. Die Umsätze sind zwar stabil, aber der Gewinn, der Vorsteuergewinn ist rückläufig. Unterm Strich hat man sogar rote Zahlen im vergangenen Quartal geschrieben. Ich begrüße ganz herzlich Thomas Schießle von Equities, genauer gesagt. Herr Schießle, ist das sozusagen ein Spiegelbild dessen, was wir eben auch in der Gesamtwirtschaft sehen? Oder gibt es noch zusätzliche Gründe, warum hier Covestro doch nicht so ganz so gut abgeschnitten hat?
Ja, Sie erwähnen es richtig. Das ist ein Spiegelbild. Heimische oder hausgemachte Probleme größerer Natur sind dort nicht zu finden aktuell. Also wir haben es mit einer Konjunkturabhängigkeit zu tun, die vorwiegend hier in Europa dämpfend wirkt, während im Fernen Osten, genauso wie im fernen Westen, Nordamerika, Südamerika, die Geschäfte gut laufen, sind es hier in Europa doch eher schwächliche Nachfrageentwicklungen und insbesondere die Autoindustrie, ein wichtiger Kunde für Covestro, hat wenig nachgefragt. Und das hat dafür gesorgt, dass die Mengennachfrage eigentlich eher rückläufig sein sollte, was allerdings nicht der Fall war. Dafür musste man mit dem Preis runter. Und das hat dazu geführt, dass auch tatsächlich in drei Monaten Verluste geschrieben wurden.
Das hört man vermutlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht so gerne. Dort steht nämlich das Unternehmen ADNOC, das ist die Abu Dhabi National Oil Company. Und die möchte ja, das ist ein Riese auf dem internationalen Markt, ja nun tatsächlich Covestro übernehmen, hat dazu auch geboten. Und man hört aus dem Unternehmen, dass die Gespräche dazu ganz gut laufen. Was möchte dieser Ölmagnat denn, warum ist er so interessiert an Covestro?
Der will sich Know-how sichern, der will sich Absatzmärkte sichern und der will sein Geld anlegen. Die haben 150 Milliarden US-Dollar pro Jahr auf der Kasse und wollen jetzt für nicht mal 15 Milliarden US-Dollar Covestro kaufen. Das ist also jetzt keine Kleinigkeit, auch für so einen Investor nicht, aber das gehört einfach zum täglichen Geschäft, wenn ich das so sagen darf. Im Übrigen hat man ja schon eine Chemiebeteiligung Borealis über mehrere Ecken in Österreich angesiedelt. Also man will sich für die Zukunft aufstellen und da ist natürlich wichtig, was Covestro auch für die Zukunft kann, nämlich Technologien anbieten, die rausführen aus dem fossilen, erdölbasierten Zeitalter hin in ein erneuerbare Energienzeitalter, sprich nicht mehr Erdöl ist Basis der Chemikalien oder der Produkte, die sie herstellen, sondern Sonne, Wind, Wasser, was da zur Verfügung steht.
Nun haben wir eine Welt voll mit Kunststoffen. Alle möglichen Produkte werden daraus hergestellt oder wir haben jeden Tag damit zu tun. Aber die Vereinten Nationen sehen eben auch mit großer Sorge die Verschmutzung durch Kunststoffe, insbesondere in den Meeren. Man möchte das herunterbekommen durch eine Konvention. Bis zum Jahr 2040 soll diese Verschmutzung zurückgeführt werden. Auch insgesamt soll die Produktion von Kunststoffen reduziert werden. Braucht sich da was für Covestro zusammen, dass möglicherweise das Geschäft dann nicht mehr ganz so rund läuft?
Tja, das hat sicherlich mehrere Aspekte. Also ich denke, in Zukunft wird es auch Kunststoffe geben in unserer Welt, in unserer industrialisierten, genauso wie nördlichen Hemisphäre. Auf der anderen Seite versuchen die Chemieunternehmen sehr stark den Kreislaufwirtschaftsaspekt in den Vordergrund zu stellen. Bis 2050 will zum Beispiel Covestro auch alle Produkte, die sie verkaufen, vollständig wieder zurückführen können in industrieller Qualität. Und das ist auch das, was die Araber wahrscheinlich suchen.
Das sagt Thomas Schießle von Equities, dem bankenunabhängigen Research Institut. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, und wir blicken jetzt hier noch auf den Euro. Wie sieht's da aus?
Ja, der Euro, der schwankt um seinen Vortageswert, steht bei einem Dollar 0,834. Am Anleihenmarkt ist die Umlaufrendite gesunken auf 2,37%. Und die Feinunze Gold, die ist wieder teurer geworden, steht bei 2,207,87 $, rund 5 Dollar mehr als gestern Abend.
Vielen Dank an Klaus-Rainer Jakisch mit den Infos zur Frankfurter Börse. Das Bundeskabinett hat vergangene Woche einen Gesetzentwurf beschlossen, der bis zu 14.600 Unternehmen schrittweise dazu verpflichtet, jährliche Nachhaltigkeitsberichte vorzulegen. Die Bundesregierung will damit eine Richtlinie der Europäischen Union umsetzen. Das stößt auf Kritik in der Wirtschaft wegen hohen bürokratischen Aufwands. Martin Polanski.
Begeisterung für einen Gesetzentwurf klingt anders.
In der Tat ist es so, dass mit Blick auf den Bürokratieabbau, dass uns das nicht glücklich macht.
So die Sprecherin des FDP-geführten Bundesjustizministeriums Rabia Bönnighausen letzten Freitag. Es geht um ein Gesetz, das viele Unternehmen dazu verpflichten soll, umfangreiche Nachhaltigkeitsberichte zu erstellen, damit Anleger und Banken mehr Einblick erhalten, um nachhaltig investieren zu können. Die EU hat dafür die sogenannte CSR-Richtlinie beschlossen und die soll nun in deutsches Recht übertragen werden. Deutliche Kritik an der Berichtspflicht zur Nachhaltigkeit kommt aus der Wirtschaft. Marie-Christine Ostermann, Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer, spricht von einem Bürokratiemonster.
Der Aufwand ist einfach viel zu hoch. Es ist nicht verhältnismäßig, wie wir nachweisen müssen, dass wir nachhaltig arbeiten. Das sind halt hohe zusätzliche Kosten und Aufwand.
Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer beklagt eine große Belastung für die Wirtschaft. Von der Berichtspflicht werden schrittweise bis 2028 rund 14.600 hiesige Unternehmen direkt erfasst. Das sind beinahe dreimal so viele wie beim deutschen Lieferkettengesetz, das ebenfalls wegen zu viel Bürokratie in der Kritik steht. Zusätzliche Kosten für die Wirtschaft 1,58 Milliarden Euro pro Jahr ab 2028. Im Schnitt sind das 100.000 Euro pro Unternehmen und Jahr. Denn die geforderten Berichte sind aufwendig. Die Firma Planted aus Köln hat eine Software entwickelt, die helfen soll, die Berichte zu erstellen. Es gehe um die Kategorien Umwelt, Soziales und Unternehmenspolitik, so Jan Borchert von Planted.
Beispielsweise gibt das Unternehmen eine CO2-Bilanz an. Falls ja, wie sieht diese CO2-Bilanz aus in den unterschiedlichen Kategorien? Wie viel CO2 entsteht dort? Und gibt es dazu auch eine Strategie, dieses CO2 zu verringern? Im Bereich Social geht es viel um Mitarbeitende. Da geht es dann zum Beispiel darum, bei Weiterbildungsangeboten werden da alle Geschlechter gleich behandelt.
Bis zu 1200 sogenannte Datenpunkte werden abgefragt, wobei je nach Unternehmensprofil viele Fragen in einem ersten Schritt aussortiert werden können durch eine sogenannte doppelte Wesentlichkeitsanalyse. Allein für die müsse ein Unternehmen rund 3 Monate einkalkulieren, so Borchert. Und am Ende braucht der Bericht die Bestätigung durch einen Wirtschaftsprüfer. Die Berichtspflicht zur Nachhaltigkeit. Auf der einen Seite steht ein Gewinn an Transparenz, auf der anderen Seite hohe Kosten und viel Zeitaufwand. Dabei hat sich die Bundesregierung den Bürokratieabbau auf die Fahnen geschrieben, weniger statt mehr Berichtspflichten. Aber die EU-Richtlinie müsse nun mal umgesetzt werden, so die Sprecherin des Justizministeriums Rabea Bönnighausen.
Das zeigt auch nochmal, dass eben dieser Abbau von Bürokratie eine drängende Daueraufgabe ist und die eben nicht nur in Berlin zu bewältigen ist, sondern auch in Brüssel.
Immerhin eine Doppelbürokratie will die Bundesregierung vermeiden. Wer zukünftig den Nachhaltigkeitsbericht vorlegt, soll auf einen gesonderten Bericht zu den Lieferketten verzichten können.
Martin Polanski über die von der Bundesregierung beschlossene Umsetzung einer EU-Richtlinie zu Nachhaltigkeitsberichtspflichten für deutsche Unternehmen. Gunda Rössl ist kaufmännische Geschäftsführerin der Stadtentwässerung Dresden und Prokuristin bei der Gelsenwasser AG, einem Versorger. Und sie sitzt außerdem in dem von der Bundesregierung berufenen Nachhaltigkeitsrat. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Reimer. Grüß Sie.
Frau Rössl, bis zu 1200 Datenpunkte werden abgefragt. Handelt es sich um ein Bürokratiemonster, diese Nachhaltigkeitsberichtspflicht?
Also zum einen würde ich schon mal positiv hinzusetzen, dass die Orientierung in Richtung Nachhaltigkeit, in Richtung mehr Transparenz und insbesondere für eine bessere Kapitalmarktsteuerung im Sinne der Allokation von Mitteln erstmal eine grundsätzlich richtige ist. Über Umwelt, Soziales, aber auch über die Governance in den Unternehmen zu berichten, ist dabei ja nicht von vornherein komplett neu. Jetzt natürlich die kritischen Stimmen im Ohr haben würde, ich hätte mir auch gewünscht, dass es ein bisschen weniger aufwendig ist. Und der Aufwand entsteht natürlich vor allem, wenn man das erste Mal macht, einsteigt, die doppelte Wesentlichkeitsanalyse über
genau.
all diese Kriterien,
was ist das?
Die man zu berichtigen hat. Also das ist der Blick. Man hat ja diese sogenannten ESRS-Standards einmal für übergreifende Standards und für Governance, für
also
Umwelt
es geht,
und Soziales.
Genau.
Vorgegeben. ESRS sind sozusagen die European Sustainable Responsibility Standards. Die sind vorgegeben zu verschiedenen Fragen, also bei Umwelt beispielsweise Klimawandel, Umweltverschmutzung, Wasser-Meeresressourcen, Biodiversität. Also alles Themen, die schon eine enorme Bedeutung haben. Aber dann geht's halt los. Man muss dann selber bewerten als Unternehmen, ist das für mich von hoher Relevanz? Muss ich es entlang der Lieferkette bewerten oder nicht? Und dann ist der monetäre Blick darauf sozusagen die finanzielle Wesentlichkeit für mich im Unternehmen mit dem, was ich da tue und dann nochmal die wesentlichen Auswirkungen eben auf Mensch und Umwelt nach draußen betrachtet und das auch noch in verschiedenen Zeiträumen. Und das ist in der Tat sehr ungewohnt. Es ist schwer zu lesen. sehr schwer verständlich, auch in Teilen formuliert, zum Teil sehr redundant. Mhm. Also man hätte sich schon ein bisschen anders vorstellen können.
Ja.
Aber das ist Beschlusslage im Prinzip ja über den Delegated Rechts Act, der ESRS-Standard, schon vor 2 Jahren gewesen.
Da war ja die Rede von durchschnittlich 100.000 Euro pro Unternehmen. Und ja, sind das jetzt große Unternehmen, die betroffen sind? Oder trifft das jetzt auch so einen Mittelständler, für den 100.000 Euro richtig heftig reinhaut?
Ich bin da selber so einer. Ich bin ab 2025 für den Jahresabschluss im Lagebericht damit auch gefragt. Da gibt es ja diese.
In welchen der Unternehmen?
Kriterien bei der Stadtentwässerung Dresden. Mhm. Also da gibt es ja die Kriterien 25 Millionen Bilanzsumme, über 50 Millionen Nettoumsatzerlöse, über 250 Mitarbeitende und dann ist man berichterstattungspflichtig. Mhm. Aber es gibt inzwischen auch viele Hilfen und einen will ich schon mal, Sie haben mich ja in meiner Rolle als stellvertretende Vorsitzende des Rates für nachhaltige Entwicklung aufgeführt. Wir sind dabei, wir haben die Nachhaltigkeitsberichterstattung über den Deutschen Nachhaltigkeitskodex vor über 10 Jahren schon mal erfunden mit 20 Kriterien. Ist das sozusagen gerade gemacht für KMUs mit einem, ich sag jetzt mal, mit einer niedrigen Hemmschwelle locker zu überwinden.
Ja.
Das werden wir jetzt reformieren und bis Anfang 2025 werden wir dort einen modularen Aufbau über den Deutschen Nachhaltigkeitskodex auf Basis der
ESRS. Und das erleichtert dann den Unternehmen, die können sich dann daran orientieren oder wie funktioniert das dann?
Wir werden einfache Sprache übersetzen, wir werden eine umfangreiche und auch kostenlose Helpdesk-Struktur und auch ganz wichtig, eine neue Webplattform, also eine IT-Infrastruktur, die Unternehmen bei der Berichterstattung unterstützt und gleichzeitig Informationen, ich sage jetzt mal Best Practices, leicht zugänglich macht. Und im Übrigen vielleicht noch ein Punkt, Sie haben ja auch Verbände rezitiert, gerade aufgeführt. Es macht natürlich sehr viel Sinn. Und wir in der Wasserwirtschaft, in der Energiewirtschaft, wir tun das auch gerade gemeinsam in verbändeübergreifenden Arbeitsgruppen, dass wir Leitfäden für unsere Unternehmen entwickeln, dass nicht jedes Unternehmen einzeln
bei Adam und Eva anfangen muss.
Rumplagen muss.
Ja.
Dann hat man
ich möchte außerdem noch mal nachfragen, ist das denn so, dass bisher Unternehmen dann tatsächlich auch ihren Kurs wechseln? Bitte um eine kurze Antwort.
Das ist zentral. Es macht ja nur Sinn, wenn es auch meine interne Unternehmenssteuerung hilft. Und hier werden die Unternehmen gefragt sein, also bunte Bilder für einen netten Umweltbericht werden nicht mehr reichen. Die Banken fragen ja schon heute nach, wenn sie heute Geld allokieren wollen am Kapitalmarkt, werden sie gefragt, wie bist du denn aufgestellt? Sind das denn Anlagen, die ich hier bei dir mache, die auch nachhaltig sind, die auch in 20 Jahren noch Bestand haben, also die dich tragen? Und von daher hat das schon eine hohe Relevanz und man ist gut beraten, die Sache ernst zu nehmen. Aber den Aufwand, insbesondere beim Einstieg in der Wesentlichkeitsbetrachtung, das hat man selber in der Hand, auch nicht zu übertreiben.
Gunda Röstl, sie ist gleichzeitig im Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung. Sie führt aber auch in leitender Position 2 Unternehmen zu den kommenden Nachhaltigkeitsberichtspflichten deutscher Unternehmen. Ganz vielen Dank für das Interview.
Ich danke Ihnen, Frau Reimer.
Im aktuell angelaufenen Kinofilm 2:1 wird die fiktive Geschichte von 3 Freunden in der ehemaligen DDR erzählt, die im Wendesommer 1990 in einem Stollen bei Halberstadt tonnenweise DDR-Geldscheine finden. Diese wurden dort eingelagert, um zu verrotten. Im Film bleiben den Freunden nur 3 Tage lang Zeit, das Geld umzutauschen in Westmark zum Kurs 2:1, daher der Filmtitel. Diese fiktive Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit. Tatsächlich hat die ehemalige DDR-Staatsbank tonnenweise Geld in einem Schacht eingelagert, um das wiederum mit Einführung der D-Mark aus dem Verkehr zu ziehen. Bianca von der Au erzählt die Geschichte hinter der Geschichte.
Und ist es legal, was wir da vorhaben?
Was legal ist und was illegal ist, derzeit sowieso eher von der Seite des Betrachters abhängig.
Halberstadt im Sommer 1990. Maren, Robert und Volker kennen sich seit ihrer Kindheit. Eher zufällig finden sie in einem alten Schacht die Millionen der DDR als riesigen Berg von Geldscheinen, eingelagert, um dort zu verrotten.
Das ist unser seit gestern ehemaliges Geld.
Was im Film 2:1, der seit Donnerstag in den Kinos läuft, wie eine unglaubliche Geschichte klingt, hat einen wahren Kern. Im Zuge der Wiedervereinigung zog auch die D-Mark auf die Konten und in die Geldbeutel der DDR-Bürger ein. Ab dem 1. Juli 1990 war das Papiergeld der DDR kein offizielles Zahlungsmittel mehr. Die Staatsbank Berlin nahm die Banknoten zurück und lagerte sie in einer Stollenanlage bei Halberstadt ein. Eingemauert und eingeschlemmt war man sich sicher, dass das Geld bald verrotten würde, was ein Gutachten 1992 auch bestätigte. Doch es war nicht so, weiß Christine Volk, Pressesprecherin der KfW-Bank, aus eigener Anschauung.
Wir sprechen von über 600 Millionen einzelnen Scheinen, die da unten lagen, 3000 Tonnen Bargeld, 60 Meter unter der Erde in einem labyrinthartigen Stollensystem, kilometerlang, riesengroß und überwaldet.
Und dieser sogenannte Schatz von Halberstadt blieb nicht unentdeckt. Aber anders als im Film vergingen gut 10 Jahre vom Zeitpunkt der Einlagerung bis zu Einbrüchen in den Stollen.
Im Jahr 2001 sind uns als KfW Informationen zugetragen worden, dass sich Geldscheine im Umlauf befinden, die aus diesen Stollen stammen müssen und eigentlich ja da sicher eingelagert sein sollten. Es handelt sich um die 200er und 500er, die in der DDR nie im Umlauf gewesen sind. Also die konnten nicht auf irgendeinem Dachboden oder so plötzlich noch gefunden worden sein.
Und was hat die KfW, die Förderbank des Bundes, mit dem DDR-Geld zu tun? Sie war bei der Währungsumstellung selbst nicht involviert, wurde aber 1994 nach der Fusion der Staatsbank Berlin Rechtsnachfolgerin und damit Eigentümerin der unter Tage eingelagerten Scheine. Und somit auch verantwortlich für sie, erzählt KfW-Pressesprecherin Volk, die selbst Anfang der 2000er in der Schachtanlage inmitten der DDR-Scheine stand.
Und wir haben festgestellt, dass in der Betonabschlusswand eines dieser tief unter Tage liegenden Stollen ein Loch war und sich da jemand gewaltsam ja Zutritt verschafft hat. Es war also ein Einbruch und wir mussten handeln und eine Entscheidung treffen, ob wir das Geld da weiter liegen lassen können. Und haben natürlich relativ schnell die Entscheidung getroffen, dass das nicht möglich ist, weil das Risiko zu hoch ist, dass jemand bei einem weiteren Einbruchversuch da sein Leben riskiert und sich verletzt oder Umständen Schlimmeres geschieht.
Im März 2002 begann die KfW in der Untertageanlage Halberstadt mit der Entsorgung des DDR-Geldes. Nach dem vollständigen Aufbruch der Stollenabschlusswände wurde das mit Sand und Kies vermischte Geld per Radlader aus den insgesamt 300 Meter langen Stollen befördert. Unter Tage wurden in einem Trommelsieb die Scheine von Sand und Kies gereinigt und in Container gefüllt. Insgesamt 298 Lkw-Ladungen wurden zu einer Müllverbrennungsanlage überführt und dort endgültig vernichtet.
Bianca von der Au. Ein Thema in den Kommentaren der Wirtschaftspresseschau ist die Staatsverschuldung in Deutschland pro Kopf jetzt fast 22.000 Euro hoch. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung:
Nach den außergewöhnlichen 10er-Jahren steigen die Schulden des Staates wieder regelmäßig und die Wirtschaft kommt trotzdem nicht in die Gänge. Es ist eben nicht so, dass sich Wachstum mit Kredit kaufen lässt. Es hilft also nichts. Die Ampelkoalition kommt um unpopuläre Reformen kaum herum, wenn sie dem Land auf die Sprünge helfen will. Die Börsenzeitung bemerkt, in Zeiten der demografischen erwartbaren Schrumpfung der Bevölkerung braucht es dringend mehr Zuwanderung in die Erwerbsbevölkerung. Sonst schießt die Pro-Kopf-Verschuldung durch die Decke. Und insgesamt muss die Wirtschaft wieder stärker wachsen. Durch kluge Investitionen, Innovationen, höhere Produktivität und den Aufschluss neuer Märkte. In allen drei Kategorien ging es zuletzt eher in die Gegenrichtung. Die Wirtschaftswoche befasst sich mit einer Studie, wonach die größten Konzerne in Deutschland immer mehr staatliche Zuschüsse erhalten. Dass diese Entwicklung so nicht weitergehen kann, leuchtet jedem ein, der den verzweifelten Versuch der Bundesregierung verfolgt, die fehlenden Milliarden im laufenden Haushalt einzusparen. Im Gegensatz zum Staat geht es den 40 DAX-Konzernen ziemlich gut. Ihr Nettogewinn summierte sich 2023 auf 117 Milliarden Euro. Auch hat sich eine Tendenz eingeschlichen, die man etwas zugespitzt mit Erpressung vergleichen kann. Erhält ein großes Unternehmen keine Zuschüsse, droht es dem Bund, dem Land oder der jeweiligen Kommune mit Konsequenzen. Wahlweise wird dann eine geplante Fabrik irgendwo anders gebaut oder eine bestehende verlagert. Das Handelsblatt zieht einen Vergleich zwischen den Olympischen Spielen und der Lage der deutschen Wirtschaft. Die Sportler schaffen es, auf Ziele hinzuarbeiten, die die allermeisten Menschen für unerreichbar halten würden. Eine Vision treibt sie an. Sie wollen in ihrer Disziplin zu den Besten der Welt gehören. Zu diesem Kreis der Weltbesten gehören auch viele deutsche Unternehmen. Weit mehr als 1000 Weltmarktführer gibt es hierzulande, gegründet und aufgebaut von Menschen, die in ihrem Segment Weltspitze sein wollten. Derzeit ist von dieser Unerschrockenheit aber nicht mehr viel zu spüren.
Soweit die Wirtschaftspresseschau, zusammengestellt von Andreas Diehl. Ab 14.10 Uhr geht es um Kirchen als Zufluchtsorte gegen Hitze. Und auf Wiedersehen sagt an dieser Stelle Jule Reimer.